Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie heute mit dem Foto und dem Glockenläuten meiner Heimatkirche, der Johanneskirche in Gießen. Dort war ich jahrelang im Vorstand, bin jetzt Vorsitzender des Fördervereins zur Erhaltung der Johanneskirche und biete dort seit Jahren, drei Jahren, Kirchenführung an. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie man gerade mit kirchenfernen Menschen ins Gespräch kommt über zentrale Fragen des Glaubens in diesem Gotteshaus. Warum ist das Kreuz leer? Was ist das für ein Tisch? Und was ist das für ein Engel? Was sagt er denn da? Also Fragen von Menschen, die kein oder nur sehr reduziertes Wissen haben, und man kommt über zentrale Inhalte des Glaubens ins Gespräch. Und eine ganz unscheinbare Botschaft, das ist auch dann das Thema der Predigt, wird in der Regel übersehen. Hier ist das Eingangsportal, das Hauptportal in die Johanneskirche, und links und rechts werden Sie begrüßt, ganz klein und unscheinbar, mit der klassischen Szene des Sündenfalls. Eva, die Schlange und Adam, links und rechts. Und diese sind vermischt mit Ornamenten, mit Tieren und Blumen, jeweils links und rechts auf den Kapitellen der Säulen dargestellt. Das ist Neorenaissance. Und ein Lob und ein Erinnern an die Schöpfung, die, wie wir ja gehört haben, sehr gut war. In der heutigen Predigt werde ich zunächst auf die Symbolik dieser und anderer Darstellungen in einer Kirche eingehen. In einem zweiten Teil betrachte ich die Folgen des Sündenfalls für unser Menschsein und schaue noch einmal genauer auf Eva und Adam, bevor ich dann abschließend auf das Geschenk der Versöhnung durch Jesus Christus und seine Rettungstat, von der wir ja gesungen haben, eingehe. Doch zunächst zur Symbolik des Hauptportals der Johanneskirche. Welche Botschaft kann das sein? Adam und Eva zur Begrüßung. Ein bekanntes Weihnachtslied gibt uns die Antwort. Lob Gott, ihr Christen, allzugleich in seinem höchsten Thron, der heute schließt auf sein Himmelsreich und schenkt uns seinen Sohn. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Und dieser Vers führt uns dann zurück zur Szene des Sündenfalls und dessen Konsequenzen. Ich lese aus 1. Mose 3. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, dem Baum des Lebens. Nun, wenn seit Weihnachten die Bewachung des Baumes des Lebens nicht mehr nötig ist, steht durch Jesu Wirken auch kein Cherub mehr dafür, kein Wächter. Der Weg zu Gottes Himmelreich ist wieder geöffnet. Um diese frohe Botschaft direkt am Haupteingang einer Kirche zu verstehen, müssen wir einen Schritt weitergehen und fragen, was ist denn eine Kirche überhaupt? Das Wort Kirche ist von dem griechischen Wort Kyriakos abgeleitet, und das heißt dem Herrn gehörig. Eine Kirche ist also immer ein Haus Gottes. Und die ersten eigenständigen Kirchengebäude wurden Ende des 3. Jahrhunderts und Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus gebaut. Jahrhunderte zuvor versammelten sich die Christen in Katakomben, in Häusern oder auch in Verstecken. Das ist wichtig zu betonen, Denn wenn ich gleich über Kirchen rede als Bauwerke, so schön und beeindruckend diese Gebäude auch sein können und mögen, sie sind aber nie absolut für die Gemeinde zu sehen. Entscheidend ist immer, dass im Mittelpunkt ein Gottesdienst steht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie hier im Gemeindehaus, im Nelkenweg, mit diesem Kreuz, mit diesem wunderbaren Kreuz, weil es Geschichte verbindet mit diesem Ort und eben auch die Treue Gottes zeigt und sie ist sehr bodenständig. Das heißt, die Gemeinde ist immer ein Teil auch der Bevölkerung und wirkt in sie hinein. Oder ein Gottesdienst im Freien. Also Kirchen, so schön sie auch sein mögen, leben ja von den Menschen, die in ihnen feiern. Aber Kirchen sind immer Botschafterinnen des Evangeliums. Sie sind in Stein gewordene Verkündigung. Und ganz aktuell zum Beispiel ist in Barcelona die Sagrada Familia im Gespräch. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pro ist ein Artikel von Norbert Schäfer aus dem Nachbarort Allendorf. Er hat sich damit beschäftigt und stellt über den Architekten fest, Antoni Gaudi wollte eine Kirche, die den Glauben sichtbar macht. Die Sagrada Familia ist deshalb nicht nur ein Meisterwerk der Architektur, sie ist die höchste Kirche der Welt ja mittlerweile, sondern sie ist ein steinernes Glaubenszeugnis, eine Bibel, die sich betreten lässt. Man sieht es hier natürlich jetzt nicht so genau, aber diese verschiedenen Seiten haben verschiedene Aspekte der Bibel tatsächlich in Stein zu sehen. Auch von der Schöpfung oder auch von der Passion und der Dunkelheit, der Sündenfalls, aber eben auch den neuen Himmel. Also, und das war ja früher so, wo viele nicht lesen konnten, da mussten die Steine sprechen, noch mehr als sie es heute tun würden, wenn das Evangelium nicht verkündigt wird. Und der Ordensgründer, der Benediktiner, sagte einmal, Benedikt von Nursia, es ist gut, wenn du in eine Kirche gehst. Besser noch, sie kommt in dich. Also der Bau von Kirchen ist bis ins kleinste Detail von theologischer Symbolik geprägt. Zum Beispiel das Portal. Es symbolisiert immer die Pforte zum Himmelreich, den Übergang der profanen, weltlichen Sphäre in die heilige Sphäre, also in die Gegenwart Gottes. Also eine Kirche ist immer ein Grenzort des Heiligen. Als Beispiel habe ich Ihnen jetzt die Kirche St. Kyrill und Methodius in Prag. Sie sehen das Portal, also hier symbolisiert ist das Reich Gottes. Ihr könnt eintreten und auch hier, deswegen habe ich sie ausgesucht, der Weg ist wieder frei. Oben in diesem sehr künstlerisch ausgestalteten Portal ist auch wieder Adam und Eva zu sehen. Der verschlossene Himmel ist wieder offen. Ein Hauptraum der Kirche heißt immer Kirchenschiff. Hier sehen Sie das Kirchenschiff der Johanneskirche. Schiff ist eine Anlehnung an die Arche. Es symbolisiert die Kirche als rettende Arche, die die Gläubigen sicher durch die Stürme des Lebens und der Anfechtung durch das Böse führt. Und der Altar unserer Johanneskirche, der nimmt diese Botschaft auf. Er ist tatsächlich geformt wie ein Boot. Jesus ist mit uns im Boot. Er führt uns durch das Meer der Zeit. Ein weiteres Merkmal des Kirchenbaus ist das Spiel mit dem Licht. Möglichst große, farbige Glasfenster filtern das Sonnenlicht. Und dieses Licht steht für die Gegenwart Gottes und die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Die Gotik, 12. bis 16. Jahrhundert, trieb diese architektonische Symbolik auf die Spitze. Der gotische Baustil wollte nichts anderes als das himmlische Jerusalem auf Erden zeigen, die Stadt Gottes auf Erden sichtbar machen. Eine Spitze, die zum Himmel reicht und die Macht und Größe Gottes zeigt, sowie ein prachtvolles Licht, das die göttliche Fülle widerspiegelt. Wir haben es hier am Beispiel des Kölner Doms. Von außen und von innen. Das ist ein Beleuchtungsszenario. Und es war tatsächlich so, in der Gotik war es möglich, weil man die Statik mehr im Griff hatte durch Streben, dass die Fenster größer werden konnten und dass man das Licht reinließ und man konnte mit den Buntglasfenstern ganz viele Effekte erzielen, auch gerade wenn man dann von Osten, wo der Altarraum war morgens, in der Regel der Altarraum ist auch in den Kirchen, das aufgehende Licht, Jesus Christus, das Licht des Lebens. Und Sie haben ja auch das Kreuz hier beleuchtet als Zeichen der Gegenwart Gottes im Kreuz, seinen Geist und die Auferstehung in Christus. Das himmlische Jerusalem haben wir auch in der Johanneskirche als Glasfenster, die Türme, die 12 Engel, Christus das Lamm, da ist kein Licht mehr nötig, also kein künstliches, das ist Gott selbst und Jesus, das Licht der Welt, der diese Stadt erleuchtet. Aber Sie haben es auch hier in der Nachbarschaft schlecht zu sehen, im Kloster Altenberg ist auch eine sehr, sehr alte Fassadenmalerei vom himmlischen Jerusalem. Ich fasse zusammen, dieser Exkurs mag jetzt genügen, Ihnen ein Gefühl zu geben über die Bildsprache von Kirchen, eben auch sehr oft mit dem Motiv des Sündenfalls. Mit dem Sündenfall wurde die Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen getrennt und die Tore zum Paradies, das war seither von Engeln bewacht. Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist dieser Himmel wieder offen. Und das wird konkret eben im Bau von Kirchen gezeigt. Das Haus Gottes ist geöffnet, zeigt die Größe und Macht Gottes und lädt zum Gottesdienst ein. Und als Nachkommen von Adam und Eva sind alle Menschen wieder eingeladen in die Gemeinschaft mit Gott. Jetzt schauen wir nochmal zurück an den Anfang der Menschheit. Offensichtlich hat die Trennung von Gott nicht nur negative Folgen für die Natur, die Schöpfung und die ganze Welt gebracht. Wir haben ja gehört, der Schöpfungsbericht, es war alles sehr gut, aber wir sehen ja jetzt mit offenen Augen in dieser Welt, es ist nicht mehr so gut. Im Gegenteil, vieles wird schlechter und macht uns Sorgen und Angst. Kriege, Hass zwischen den Völkern zeigen es uns, die Naturzerstörung und viel trennender Zündstoff in dem, was Gott als sehr gut geschaffen hat, nämlich den Menschen als Mann und Frau, auch in der Beziehung der Geschlechter untereinander. Wenn wir heute in unsere Welt blicken, in unsere Medien, in die Talkshows, in die Ratgeberabteilung der Buchhandlung, in die Politik oder auch ganz still unser eigenes Erleben, dann spüren wir manchmal den Riss und den Graben, der sich immer noch zwischen Adam und Eva, zwischen den Geschlechtern auftun kann. Auf der einen Seite erleben wir den berechtigten Schrei nach Gerechtigkeit. Wir sehen seit Jahrhunderten bis heute eine Unterdrückung, in denen Frauen klein gehalten, unsichtbar gemacht und auf wenige Rollen reduziert werden und wurden eben bis zu aktuellen Auswüchsen bei uns, in denen Männer sich Mütterlein und Frauen dafür kaufen, oder im radikal muslimischen Afghanistan, wo Frauen nicht mehr Schulen besuchen dürfen, Mädchen schon mit 9 Jahren verheiratet werden und sich viele Frauen nicht anders zu helfen wissen, als sich den Tod zu geben. Beobachter der UNO stellen fest, weltweit hat Afghanistan die höchste Suizidrate von Frauen. Es ist das einzige Land weltweit, wo die Suizidrate von Frauen höher ist als die von Männern. Und auf der anderen Seite erleben wir oft lähmende Verunsicherung. Männer wissen nicht mehr, wo sie und wer sie sein dürfen. Paare reiben sich im Kleinkrieg der gegenseitigen Erwartung auf. Und mittendrin erleben wir eine Polarisierung, die uns einredet, ihr müsst Konkurrenten sein. Entweder herrscht der eine oder die andere gewinnt. Und die Frage nach der eigenen Identität kann zur echten Qual werden. Und wir haben sie ja in dieser Identitätsthematik, die ja auch letztlich keine Lösung ist. Wir blicken heute zurück auf den Anfang. Nicht um alte Schuldzuweisungen und falsche Klischees zu wiederholen, sondern um zu verstehen, wo die eigentliche Wunde liegt und wie radikal, wie unendlich tief die Heilung, die uns Gott schenkt in Christus und anbietet, wie tief und tiefgreifend sie ist. Denn die gute Nachricht des Evangeliums heißt, Gottes Liebe will keine Sieger und keine Verlierer, sie will Versöhnung, sie will ein Miteinander, das geheilte Gegenüber und das geheilte Miteinander im Segen, in der Ergänzung. Und blicken wir nochmal zurück auf das allererste Buch der Bibel, auf die Genesis. Wir haben es schon gelesen, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf den Menschen als Mann und Frau. Und hören wir genau hin, das Abbild Gottes ist kein Single-Projekt. Gott ist in sich selbst Beziehung, die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es braucht das Zusammenspiel der Unterschiedlichkeit, der Polarität. Es braucht die Ergänzung und den Austausch der feinen Nuancen von Mann und Frau, aber auch die der Menschen überhaupt, die unterschiedlicher Natur sind, unterschiedlichen Charaktere. Wir sind so unterschiedlich, auch in der Schöpfung. Und das ganze Puzzle wird ja nur schön, wenn alles zusammenpasst, sonst zerfällt es und zerflettert es und keiner sieht das Bild, was gemeint ist. In diesem Sinne gibt es in der jüdischen Tradition auch einen zweiten Schöpfungsbericht in 1. Mose 2. Da gibt es ein Bild der jüdischen Auslegung. Ich lese ihn erst einmal vor. Der zweite Schöpfungsbericht heißt, Gott nahm die Frau, das ist, wo Gott die Frau aus der Rippe des Mannes schafft. Das ist dann die Beschreibung. Und die Rabbiner sagen dazu, Gott nahm die Frau nicht aus dem Kopf des Mannes, damit sie über ihn herrsche. Er nahm sie nicht aus seinen Füßen, damit er auf ihr rumtrample. Er nahm sie aus seiner Seite, ganz nah an seinem Herzen, damit sie ihm auf Augenhöhe gegenübersteht. Also auch hier, von Anfang an, war die Schöpfung nicht auf Hierarchie ausgelegt, sondern auf die Ergänzung, in der zwei unterschiedliche eigenständige Menschen einander in Liebe begegnen. Und dann kommt der Moment, der alles verändert. Uns begegnet die Schlange und Eva. Die Bibel nennt Eva die Schava, die Lebendige, die Mutter aller Lebendigen. Sie ist diejenige, die im Paradies offensichtlich die Sehnsucht nach Erkenntnis in sich trägt und die trotz des Sündenfalls die Urmutter Jesu Christi ist. Ihr Nachkomme wird den Kopf der Schlange zertreten. Jesus Christus ist der Nachkomme von Eva und er zertritt der Schlange den Kopf. Wir sehen es in dem Kirchenfenster der Johanneskirche, Christus als Weltenherrscher und Weltenrichter. Und da unten in dem Grün, man sieht es, ist ein Drache angedeutet, ist vielleicht nicht so gut zu erkennen, muss länger hinschauen, aber das ist die Erfüllung des Satzes der Prophetie, die Eva bekommen hat, ihr Nachkomme wird den Kopf der Schlange zertreten, sagt Gott selbst. Das Unheil mag zwar seinen Weg über die Frau genommen haben, doch das Unheil hat eine befristete Zeit. Das Heil kam auch über die Frau zurück. Und dass er bemerkt, dass Gott Mensch wurde, war eine Sache zwischen Gott und der Frau, ganz ohne den Mann. Die Jungfrauengeburt stellt nicht nur unseren Verstand in Frage, sondern auch den männlichen Anspruch auf die eigene Kraft und arrogante Omnipotenz. Eva allein ist die Mutter aller Lebendigen. Und mit Maria, der Mutter Jesu, gehören sie beide in Würde zusammen in einer Linie. In der kirchlichen Tradition aber wurde Eva allzu oft zu alleinigen Schuldigen gemacht und klein gehalten. Das sind ja auch die kulturellen Auswüchse, von denen ich ja vorhin schon kurz gesprochen habe, unabhängig jetzt vom Christentum auch. Das ist eine falsche Sicht. Warum? Ein orthodoxer Theologe mit Namen im letzten Jahrhundert, Paul F. Tokimov, hat einmal einen sehr interessanten Satz geschrieben. Er drehte den Spieß um und sagte, Satan hat sich für die Verführung ganz bewusst Eva ausgesucht, weil sie das stärkere, spirituell tiefere Wesen war. Mit Adam wäre der Teufel nicht weitergekommen. Nicht, weil er Adam so stark wäre, sondern weil er die gewaltige Dimension vom Baum des Lebens essen zu können nicht verstanden hat. Wegen dieser Einschränkung wäre er gar nicht versuchbar gewesen. Satan attackierte die Festung der ersten Menschheit dort, so F. Tokimov, wo sie am stärksten war, bei Evas Sehnsucht nach Weisheit und der Versuchung, ihr werdet sein wie Gott. Also auf die Sehnsucht eben nach mehr. Das ist natürlich schiefgegangen, das wissen wir. Aber was tut Adam? Er steht daneben. Er schweigt. Er übernimmt keine Verantwortung. Und als Eva von der Frucht isst, greift er stumpf zu, ohne nachzudenken. Und bei dieser Schilderung könnte man F. Tokimov durchaus recht geben. Wenngleich das, was damals zwischen Eva und Adam war, sicherlich nicht zu verallgemeinern ist, aber in der gesamten Menschheitsgeschichte gab es und gibt es starke Frauen und starke Männer, tiefe geistliche Frauen, tiefe geistliche Männer, genauso wie es schwache Männer und schwache Frauen gibt. Die Tragödie des Sündenfalls ist also nicht, dass die Frau die Sünde in die Welt gebracht habe. Das ist ein furchtbares Missverständnis, das Generationen von Frauen auch ausbaden mussten und müssen. Die Tragödie ist der Bruch des Wir. In dem Moment, als Gott beide zur Rede stellt, schiebt Adam die Schuld auf Eva. Die Frau, die du mir beigesellt hast, die gab mir von dem Baum. Sehen Sie, was hier stirbt? Nicht nur die Beziehung zu Gott, es ist auch das Gegenüber, das stirbt. Aus dem staunenden Satz des Mannes, du bist Fleisch von meinem Fleisch, er freut sich ja, dass sie da ist, die Eva, wird ein anklagendes, du bist schuld. Das ist die Trennung. Liebe Gemeinde, das ist aber nicht der Schöpfungswille Gottes, wie wir ja gelesen haben, wie wir ja wissen. Das ist die Krankheitsdiagnose des Sündenfalls. Trennung ist die tiefe Wunde der Menschheit. Machtmissbrauch auf der einen Seite, Entfremdung und Verletzung auf der anderen, verzerrtes Muster, unter dem leiden wir alle bis heute. Und das Wirken des Diabolos ist ja, das Durcheinander zu bringen, auseinander zu teilen, zu trennen, das Gegenüber zu stören, die Verbindung zu kappen zwischen Menschen, zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Schöpfung. Und das Wirken Jesu ist das Gegenteil. Jesus ist der Symbolos, der wieder alles zusammenbringt. Denn wenn wir hier stehen bleiben müssten bei dieser Diagnose der Folgen des Sündenfalls, nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern überhaupt, dann wären wir verloren im ewigen Streit. Dann gäbe es nur den zynischen Blick auf die zerbrochene Schöpfung, bei der wir uns gegenseitig in starre Schubladen stecken, verurteilen und schuldig sprechen. Und genau hier bricht das Licht des Evangeliums hinein. Gott hat uns nicht in unseren Gräben sitzen lassen. In Jesus Christus ist Gott selbst Fleisch geworden und Jesus bricht auch die männergeprägte lieblose Muster der Macht seiner Zeit und damit auch für alle Zeiten radikal auf. Jesus spricht mit der samaritanischen Frau am Brunnen, ein absoluter Tabubruch in der damaligen Zeit, sowieso für einen jüdischen Rabbiner, und er nimmt sie theologisch vollkommen ernst. Und er lässt sich von Frauen unterstützen, sie gehören fest zu seiner Nachfolge und sie begleiten ihn bis unter das Kreuz und die Jünger bis auf einen hauen ab und suchen das Weite, aber die Frauen bleiben da. Und als Jesus von den Toten aufersteht, sind es nicht die männlichen Apostel, die als Erste die Osterbotschaft hören, und es ist Maria Magdalena, es sind Frauen, die zur ersten Zeuginnen der Auferstehung werden. Und Jesus stellt damit die ursprüngliche Würde der Schöpfung zwischen Mann und Frau wieder her. Er blickt Frauen nicht als Besitztümer oder Objekte an, sondern als vollwertige, heilige Ebenbilder Gottes. Und er zeigt den Männern ein völlig neues Bild von Männlichkeit. Nicht Herrschaft, sondern Dienst, nicht Faust, sondern Fußwaschung, nicht Macht demonstrieren, sondern das Leben teilen, hingeben und Verantwortung übernehmen. Und wenn Männer heute zum Beispiel für sich das Bibelwort, die Frau sei ihrem Mann untertan, aus dem Epheserbrief für sich reklamieren, habe ich zwei Hinweise. Zum einen sind die Frauen direkt angesprochen und können diese Frage selbst für sich klären. Dass jemand sich einem anderen anvertraut, sich ihm zuordnet, sollte immer eine freie Entscheidung sein und kein Zwang. Ich habe da immer noch vor Jahrzehnten den Ulrich Pazzani im Ohr, der hatte einmal gesagt, wenn meine Frau eine Nachricht oder einen Brief bekommt mit ihrem Namen als Adressatin, dann kann ich ihn zwar lesen, doch im Kern ist er eine Angelegenheit meiner Frau. Und sie sollte entscheiden, was sie antwortet. Und das andere, die Männer haben ihre eigenen Briefe, ihre eigenen Nachrichten. Denn ebenfalls im Epheserbrief heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben. Da geht es also nicht um Macht und Recht haben, nicht darum, Forderungen zu stellen, sich zuzuordnen, unterzuordnen, was auch immer, sondern es geht um gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Verantwortung in Liebe. Es geht um ein Miteinander. Denn das hat Jesus ja uns auch ermöglicht. Am Kreuz von Golgatha passiert die Versöhnung, eine kosmische Versöhnung. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, denn er, Christus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun der Feindschaft abgebrochen hat. Also dieser Vers aus dem Epheserbrief bezieht sich auf die Feindschaft zwischen den Juden und den Heiden. Da war ja, wir kissen das ja aus der ersten Zeit der Christen, ganz große Rivalität. Aber Paulus sagt, das ist jetzt kein Zaun mehr zwischen Juden und Heiden. Christus hat beide versöhnt. Und Paulus führt das Bild der Feindschaft, also das, was trennt, was Rivalität macht, wo man dann miteinander konkurrieren muss, eben auch noch weiter. Später sagt er, und das ist das Fundament unserer Freiheit und des Friedens, hier ist nicht Jude und Grieche oder Heide, hier ist nicht Sklave und Freier, hier ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid allemal eins in Christus. Also all das, was als Feindschaft, als Rivalität, als Konkurrenz aufgebaut ist und scheinbar uns in Positionierung zwingt, das hat keinen Grund mehr, weil Jesus hat alles versöhnt. Und wie gesagt, hier ist nicht mehr Jude oder Grieche, hier ist nicht mehr Frau oder Mann, sondern wir sind alle eins in Christus. Und es gibt kein besser oder schlechter. In Christus sind wir alle gleichermaßen bedürftig, nach Gnade und unendlich geliebt. Und diese Gemeinschaft, diese Grundlage ist halt auch die Freiheit und die Möglichkeit, miteinander zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen, weil Gemeinsamkeit ist das, worauf der Segen Gottes liegt. Und so sollten wir Christus immer wieder neu in die Mitte unserer Beziehungen stellen. Denn wo seine Liebe regiert, da schaut der Mann die Frau an und die Frau den Mann und beide sagen staunend, du bist mein von Gott geschenktes Gegenüber. Gemeinsam spiegeln wir die Herrlichkeit Gottes, so wie sie Gott gewollt hatte. Und das gilt nicht nur für die Ehe, sondern im Prinzip für alle Dimensionen des Zusammenlebens zwischen den Menschen überhaupt. Möge Gott uns diese versöhnende Kraft täglich schenken, jedes Mal sowieso uns daran erinnern, wenn wir in ein Gotteshaus gehen oder hier vor dem Kreuz uns versammeln. Wir sind geliebt und versöhnt in Jesus Christus und haben die Freiheit, miteinander versöhnt zu leben und zu gestalten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, wahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. spreche noch ein Gebet. Dreieiniger Gott, Vater im Himmel, in Jesus Christus und in der Weisheit des Heiligen Geistes, die uns Erkenntnis schenkt über deine Heiligkeit, über deine Liebe, über deinen Willen, möchten wir uns anbefehlen, dass du in uns diese Versöhnung immer wieder neu schaffst und gestaltest, dass wir ein Licht sind für die Menschen um uns herum, aber nicht nur für die Menschen selbst, sondern auch für uns selbst, weil du möchtest den Segen haben für uns alle, nicht getrennt, sondern gemeinsam. Das bitten wir dich auch für alles, was zertrennt ist, was sich trennt, was miteinander in Feindschaft ist, dass du es schenkst, Erkenntnis von falschen Wegen, von Missverständnissen, dass du uns mit deiner Liebe auch immer wieder zusammenbringst und diese Welt dich erkennt, dass wir deine Zeugen sein können. Denn du hast uns versöhnt. In dir wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Dank dafür. Amen.
Vielen Dank. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir das Gehörte reflektieren können. Und ich werde dann die Zeit der Stille mit einem Vaterunser abschließen. Gemeinsam wollen wir jetzt das Gebet sprechen. Stehen dazu auf, wenn es möglich ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz, um das nächste gemeinsame Lied zu singen, Allein deine Gnade genügt.